Ja, schönen guten Morgen. Nicht alle habe ich begrüßt, aber seid alle ganz herzlich gegrüßt in Jesu Namen. Freue mich, dass ich einige auch sehen darf, die ich länger nicht gesehen habe. Herzlich willkommen. Ja, wir erwarten etwas vom Herrn, hoffe ich. Deswegen seid ihr hier. Und er ist es auch, der uns immer wieder beschenkt, der uns sein Wort austeilt. Ich bin so ein bisschen der Kanal. Okay. Mich bewegt heute eine alte Geschichte. Die kennt ihr alle schon aus der Kinderstunde, wenn ihr denn eine besucht habt. David und Goliath. Aber mich interessiert eigentlich das Drumherum. Und vielleicht Gott auch. Ich glaube das. David, von dem lesen wir, ich lese nachher auch noch einen Text, sogar einen längeren, aber jetzt erstmal nicht. Von ihm lesen wir, er war ein Mann nach dem Herzen Gottes. Wie wird man ein Mann oder eine Frau nach dem Herzen Gottes? Ihr könnt ja mal überlegen, ich sag auch was dazu. Ich glaube, dass Gott ein gehorsames Herz sucht, zuallererst. Wie das damit steht, das muss jeder selber beantworten. Er sucht auch ein Herz, das auf ihn ausgerichtet ist. Ihr wisst ja, dass die Antenne stimmen muss. Sonst gibt's ein falsches Programm oder so ein Kauderwelsch. Bei Radios hört man dann mehrere Sender auf einmal. Jedenfalls früher gab es das, heute ist ja alles digital und besser. Ist alles besser? Okay. Wir sind uns einig. Ich wollte euch ein bisschen provozieren. Also es geht um ein hörbereites und williges Herz gegenüber dem Wort Gottes und gegenüber der Leitung des Heiligen Geistes. Die brauchen wir. So wie ich hier jetzt diese Leitung brauche, sonst ist der Saft weg. David hatte diese Ausrichtung. Er hat immer wieder sich bemüht, auf Gott zu schauen. Und besonders, und davon hat er einiges gehabt in seinem Leben, wenn es schwierig wurde, dann hat er oft sogar zu Gott geschrien. Aber er hat auch dann, wenn es ihm gut ging, nicht vergessen, Danke zu sagen. Das vergessen leider die meisten. Ihr ja nicht, aber wenn du es denn doch vergessen haben solltest, dann fang wieder an, ja? Versprochen? Ihr müsst euch jetzt nicht melden, aber okay. Und weil das so war, hat sich Gott diesen jungen Mann eines Tages ausgeguckt. Und er hat den alten Samuel, den alten Propheten und Priester, dorthin geschickt, nach Bethlehem, und hat dort, ja, ein bisschen Bange gehabt, denn es gab noch einen amtierenden König, das war der Saul. Und er sollte den David zum König salben. Ist so eine Sache, ne? Aber als er das dann doch getan hat, er hat Gott gefragt, wie soll ich das denn machen? Ja, du machst ein Opferfest. Das fällt nicht auf. Wir können Gott um Rat fragen, wenn wir in der Klemme sind. Wusstet ihr das? Übrigens sonst auch. Manchmal glauben wir ja, den Weg schon zu kennen. Wir wissen, wie der Hase läuft. Einige sind hier 40 Jahre gläubig. Oder noch länger. Aber eins möchte ich euch verraten. Es bleibt spannend bei Gott. Und es sind nicht immer die ausgetretenen Wege, die wir schon immer gegangen sind, sondern manchmal kommt eine Biegung und es geht um eine neue Ecke. Und darum brauchen wir den Heiligen Geist. Darum brauchen wir auch immer wieder die Impulse aus dem Wort. Wie oft habe ich die schon durchgelesen? Und trotzdem schafft es der Heilige Geist, wenn ich da so einen Satz lese, dass er mir auf einmal, nicht immer, aber öfter, etwas Neues sagt. Hier heißt es bei der Salbung des durch Samuel, des David, steht im 16. Kapitel von 1. Samuel, Vers 13, und der Geist des Herrn geriet über David von diesem Tag an und darüber hinaus und darüber hinaus. Und dann heißt es ganz lapidar, und der Samuel machte sich auf und ging nach Hause. Nach Rama. Das war sein Zuhause. Er hatte seine Arbeit getan. Er geht zurück in seine Stadt. David aber war ein veränderter Mann. Der Heilige Geist kam in sein Wirkungsfeld. Übrigens vertraute er Gott und er liebte ihn auch vorher und sein Herz war auf Gott ausgerichtet. Aber jetzt hatte es endgültig Feuer gefangen. Nicht nur wie so eine Kerze, das war schon ein bisschen mehr. Das war ein richtiges Flammenmeer innerlich. Und es war die Kraft und dieses Feuer des Heiligen Geistes, das ihn immer wieder berührt hat. Wenn ihr mal seine Psalmen lest, es gibt ja viele davon, dann merkt ihr, wie das durchflutet ist. Viele Dinge sind, wir leben in einer anderen, moderneren Welt und Dinge sind etwas anders, aber das, was ihn bewegte, das kannst du heute noch erleben. Wie lange bleibt der Geist Gottes bei uns? Weiß das jemand? Immer. Heißt, solange wir auf Erden sind oder noch länger? Noch länger. Ihr wisst Bescheid, fein. Er bleibt ewiglich. Das ist doch klasse, oder? Einer, der immer bei dir bleibt. Ich finde das so schön. Im Alten Testament, da sah das ein bisschen anders aus. In dieser umfassenden Weise geschah das nur bei ganz wenigen. Bei Priestern, die wurden gesalbt. Bei Königen, die wurden gesalbt. Und auch die Propheten. Aber so der normale Gläubige war davon abhängig, was diese geistgesalbten Personen sagten. Sie hatten keinen direkten Bezug zu Gott. Und wenn Gott sie erreichen wollte, dann brauchte er diese Personen, diese geistgesalbten Personen, als Mittler. Und die Mittelspersonen gaben dann weiter, was sie für die Menschen von Gott empfangen hatten. Und darum war das so wichtig, dass die funktionierten. Und wenn ein König ja nicht mehr so ganz in der Spur war, oder auch ein Prophet, dann konnte das ganz schön böse Folgen haben. Der heutige Text macht deutlich, den ich gleich lesen werde, dass so ein geistbewegtes Herz ein feines Empfinden dafür entwickelt, wenn Gottes Ehre auf dem Spiel steht. Ich lese jetzt mal mitten raus aus dieser Geschichte, 1. Samuel 17, erstmal ein Stückchen, 26 bis 31. Vorgeschichte: Der Goliath ist schon aufgetreten ein paar Tage lang und hat seine Sprüche geklopft und immer Israel herausgefordert. Da sagte David zu den Männern, die bei ihm standen: Was soll mit dem Mann geschehen, der diesen Philister da erschlägt und die Schande von Israel abwendet? Wer ist denn dieser unbeschnittene Philister da, der die Schlachtreihen des lebendigen Gottes verhöhnt? Und das Volk antwortete ihm wie vorher: So und so soll dem Mann geschehen, der ihn erschlägt. Und Eliab, sein ältester Bruder, hörte zu, als er mit den Männern redete. Und der Zorn Eliabs entbrannte über David und er sagte: Warum bist du überhaupt hergekommen? Und wem hast du die paar Schafe in der Wüste überlassen? Ich kenne deine Vermessenheit und deine Bosheit deines Herzens, denn du bist ja nur hergekommen, um dem Kampf zuzusehen. Heute würden wir sagen, um Abenteuer zu erleben. Und David antwortete: Was habe ich denn getan? Es ist nicht der Mühe wert. Und er wandte sich von ihm ab, einem anderen zu, und wiederholte die Frage. Und das Volk gab ihm dieselbe Antwort wie zuvor. Und die Worte, die David geredet hatte, wurden bekannt. Und man meldete sie Saul, und er ließ ihn holen. Soweit erstmal. David erkennt, hier geht's um Gottes Ehre. Sein Vater hatte ihn aus Sorge wegen der drei Brüder, die an der Front waren, die älteren Brüder, er war ja der Jüngste, der Achte, hat er ihn zum Heer gesandt. Und er hat ihm was für den Offizier mitgegeben, damit es den Söhnen auch gut geht und ihnen auch selber noch ein bisschen was. Also der hat da so richtig etwas angeschleppt. Und nun bekommt er, als er an die Front kommt und die da aufmarschieren alle, mit diesen hochmütigen Auftritt von Goliath. Goliath verhöhnt das ganze Heer Israels, einschließlich des Königs Saul, der ja immerhin einen Kopf größer wie alle anderen waren. Der Goliath war so um die 3 Meter. Also schon ein ganz schöner Brocken. Können wir uns heute vielleicht gar nicht mehr so vorstellen. Aber so ein bisschen mulmig wird man einem vielleicht, wenn man den so sehen würde. Passt da noch unter dem Balken? Nicht ganz, ne? Der müsste sich bücken. Also dann sind die Träger bei euch hier zu niedrig für Goliath. Aber der ist ja auch nicht da. David empfindet, dass hier nicht nur das Volk verhöhnt wird, sondern auch der lebendige Gott, dem sie dienen, dem sie gehören. Und das kann er einfach nicht zulassen. Das geht ihm gegen den Strich. Und auch uns müsste es eigentlich schmerzen, wenn über Gottes Volk schlecht geredet wird. Wenn Brüder und Schwestern verunglimpflicht werden oder negativ über sie geredet wird. Schon deshalb, weil sie Menschen sind, die mit dem Blut Christi erlöst sind, die seine Kinder geworden sind, in denen sein Geist wohnt. Hier geht es nicht darum, Mitgeschwister auf Dinge aufmerksam zu machen, wo Korrektur oder Ergänzung nötig ist, haben wir manchmal. Und manchmal ist man selber für sich auch ein bisschen blind und braucht auch den anderen, der mich auf etwas aufmerksam macht. Hier geht es auch nicht darum, wenn Dinge offenbar falsch laufen, dass man das anspricht. Aber ich denke, es ist auf jeden Fall nicht gut, wenn Gläubige über andere Gläubige negativ reden und nicht mit demjenigen selber, den es betrifft. Ungewollt tun wir so das Werk des Teufels. Er ist nämlich der Verkläger der Brüder. Aber wir doch nicht. Denn wir verachten damit zugleich das Gnadenwerk Gottes, das er in deinen Mitgeschwistern angefangen hat. Es ist wahr, wenn wir uns genau ansehen, dann gibt es noch so viele Dinge, die in unserem Leben Veränderung brauchen und Erneuerung. Wenn einer der Meinung ist, dass das bei ihm nicht der Fall mehr ist, der mag sich melden nachher, dann muss ich mal mit ihm sprechen. Irgendwo ist da etwas fehlgelaufen. Aber nach dem Negativen, mit anderen Worten, wir brauchen alle Veränderung, wir brauchen alle Erneuerung, will ich euch das Gute sagen. Es gibt auch so viele Dinge, wo die Gnade Gottes schon am Wirken ist. Und das ist wunderbar zu sehen. Er ist an der Arbeit. Bei manchem geht es etwas langsamer und bei anderen etwas schneller. Aber freuen wir uns darüber, dass Gott an dir und mir arbeitet. Geben wir ihm dafür ein Dankeschön. Geben wir ihm dafür Ehre, Anbetung, wie sie ihm gebührt. Nun ist das so ein Problem. Oft werden Menschen, die Gottes Ehre suchen, verkannt. Ihnen werden andere Motive unterstellt. Bei David ist es der eigene Bruder, der Älteste. Als Ältester meint er wahrscheinlich, er hat das Sagen und er kann eine Lippe riskieren. Und er wirft ihm Bosheit und Hochmut vor. Eigentlich hat er nur das ausgeführt, was der Vater gesagt hat. Er hat seinen Brüdern etwas gebracht und hat nach ihnen gesehen, damit er dem Vater Bericht erstatten kann, dass es ihnen gut geht. Aber er wird verdächtigt, die Schafe allein gelassen zu haben und aus Abenteuerlust einfach an die Front gekommen zu sein. Ein Mensch, der kein Gott zugewandtes Herz hat, der hätte jetzt ganz schön sauer reagiert, oder? Meint ihr nicht? David lässt sich aber nicht beeindrucken und auch nicht entmutigen. Er reagiert nicht gekränkt. Er lässt sich nicht davon abbringen, für Gottes Ehre einzustehen. Hätte er so ein böses und hochmütiges Herz gehabt, wie ihm unterstellt wird, dann wäre er ganz schön auf die Palme gegangen. Er hätte rebelliert oder hätte sich gekränkt, je nach Charakter zurückgezogen. Aber diesen Versuchungen widersteht er, weil er nicht auf Menschen, sondern auf Gott ausgerichtet ist. Ich lese mal ein bisschen weiter. 1. Samuel 17, 31, wiederhole ich nochmal. Und die Worte, die David geredet hatte, wurden bekannt und man meldete sie Saul und der ließ ihn holen. Und David sagte zu Saul, niemand lasset seinetwegen den Mut sinken. Dein Knecht will hingehen und mit diesem Philister kämpfen. Aber Saul sagte zu David, du kannst nicht zu diesem Philister gehen, um mit ihm zu kämpfen, denn du bist ein junger Mann, er warst ein Kriegsmann von Jugend an. Da sagte David zu Saul, dein Knecht weidete die Schafe für seinen Vater. Wenn dann ein Löwe oder ein Bär kam und ein Schaf von der Herde wegtrug, so lief ich ihm nach und schlug auf ihn ein und entriss es seinem Rachen. Erhob er sich gegen mich, so ergriff ich ihn bei seinem Bart und schlug ihn und tötete ihn. Hört sich so einfach an, oder? Aber es geht um Löwen und um Bär. Mutiger Mann, oder? Und David fuhr fort. sagt jetzt, das ist nicht mein Hut, Leute. Der Herr, der mich aus den Klauen des Löwen und aus den Klauen des Bären errettet hat, der wird mich auch aus der Hand dieses Philisters erretten. Und Saul sagte zu David, geh hin, der Herr sei mit dir. Und Saul legte David seine Rüstung an und setzte einen bronzenen Helm auf sein Haupt, zog ihm einen schweren Schuppenpanzer an. Und David gürtete Sauls Schwert über seine Rüstung und wollte damit gehen, aber er hatte es noch nie versucht. So ein richtiger Metallkasten, ne? Ringsrum. Da kriegte kaum die Schritte vorwärts, so schwer war das. Da sagte David zu Saul, ich kann nicht damit gehen, ich habe es noch nie versucht, und David legte alles wieder ab. Und er nahm seinen Stab in seine Hand und wählte 5 glatte Steine aus dem Bach und tat sie in die Hirtentasche, die ihm als Schleudertasche diente, und nahm seine Schleuder in seine Hand und ging dem Philister entgegen. Und der Philister ging und kam David immer näher, und der Mann, der den Schild trug, vor ihm her. Als aber der Philister hinschaute und David sah, da verachtete er ihn, weil er noch jung war und weil er rötlich und schön von Aussehen. Und der Philister sprach zu David, bin ich denn ein Hund, dass du mit einem Stöckchen kommst? Und der Philister fluchte David bei seinen Göttern. Der Philister sagte zu David, komm her zu mir, dass ich dein Fleisch den Vögeln des Himmels und den Tieren des Feldes gebe. Habt ihr schon mal einen Boxkampf gesehen? Da werden dann auch vorher so Sprüche geklopft. Und sie tun so, als wenn sie den anderen in einer Sekunde umhauen werden. Alles Show. Und David antwortete dem Philister, du kommst zu mir mit Schwert, Lanze und Krummschwert. Ich aber komme zu dir mit dem Namen des Herrn der Heerscharen, des Gottes der Schlachtreihen Israels, den du verhöhnt hast. Heute wird der Herr dich in meine Hand ausliefern, und ich werde dich erschlagen und dir den Kopf abhauen. Hatte gar kein Schwert. Und die Leichen des Heeres der Philister werde ich heute noch den Vögeln des Himmels und den wilden Tieren der Erde geben. Und die ganze Erde soll erkennen, dass Israel einen Gott hat. Und diese ganze Versammlung soll erkennen, dass der Herr nicht durch Schwert und Speer errettet. Denn des Herrn ist der Kampf. Und er wird euch in meine Hand geben. Das andere erspare ich euch, das wisst ihr schon, den Ausgang. Irgendwie mache ich hier immer Geräusche. Gut, ich werde mich bessern und stillhalten. Mein Unterthema für diesen Abschnitt, jeder Christ ein Original mit Gott geschenkten Fähigkeiten. Im Herzen Davids, das haben wir schon gemerkt, war ein starkes Gottvertrauen. Er ließ sich von diesen kritischen Bemerkungen seines Bruders und auch des Goliath nicht beirren. Aber da waren noch andere kritische Bemerkungen. Selbst Saul, der König, war zunächst nicht davon überzeugt, dass dieser junge Mann nun ausgerechnet dem kampferprobten Riesen Goliath so entgegentreten könnte, dass er mit ihm kämpfen könnte. Nach dem erfahrenen Urteil Sauls, da war ja auch nun kriegsgeübt, war das einfach unmöglich. Aber jetzt fällt mir was auf. Der David geht jetzt nicht nach Hause und sagt, na ja, dann eben nicht, dann macht's ohne mich. Ihr steht hier ja schon 3 Wochen rum. Ich nehme an, so lange war das schon. Jeden Tag kam der und machte seine Sprüche und alle hatten Angst und wichen wieder zurück. Wisst ihr jetzt, warum ich das Mikro hier so lose brauche? Das kann ich sonst nicht. Ja. Und er fängt an und sagt, ja, Saul, hast ja recht vielleicht, aber hör mal zu. Und er gibt einfach ein Zeugnis aus seinem Leben. Leute, das ist immer das Beste, wenn Leute mit andere Leute, denen ihr was sagen wollt, mit Argumenten kommen. Am besten erzählt aus eurem Leben, was Gott getan hat. Ist sowieso gut, dass wir das immer wieder tun. Es bleibt uns besser in Erinnerung. Wir sind dankbarer und fröhlicher. Und es macht uns Mut, wenn wir solche Riesen vor uns haben. Er schildert seine Situation so im Alltag beim Schafehüten. Da kommt nicht nur der Wolf, den soll's ja wieder geben in unseren Gegenden, so langsam, hin und wieder. Soll schon mal einer gesichtet worden sein. Aber hier waren Löwen und Bären, also noch ein bisschen anderes Kaliber. Und auch hier wird die Herzensausrichtung des David wieder sichtbar. Er stellt sich nicht als den großen Helden dar. Er gibt Gott die Ehre. Gott hat mir geholfen, dass ich das konnte. Und David fuhr fort, so heißt es hier Vers 37, der Herr, der mich aus den Klauen des Löwen und aus den Klauen des Bären errettet hat, der wird mich auch aus der Hand dieses Philisters erretten. Er begründet diese Überzeugung, warum er das glaubt. Er hat die Schlachtreihen des lebendigen Gottes verhöhnt. Er hat sich an Gott vergangen. Ich denke, wir können für unser Glaubensleben einiges von ihm lernen. Er sieht den lebendigen Gott, wie er hinter seinem Volk steht. Leute, im Neuen Testament haben wir das doch noch besser. Was hat Jesus gesagt? Siehe, ich bin bei euch an Montagen oder Sonntagen. Gibt ja Verkehrsschilder, die gelten nur für bestimmte Tage. Ist das bei Gott auch so? Nein. Siehe, ich bin bei euch alle Tage. Bis an der Weltende, bis es einen neuen Kosmos gibt, und da bin ich auch noch bei euch. Denn der Geist Gottes bleibt, wie hatten wir das gesagt? Ewiglich. Also, mich begeistert das. Euch auch ein bisschen? Ein bisschen mehr hoffe ich, wenn ich fertig bin. Dazu bin ich doch gekommen, extra. Ohne den vom Heiligen Geist gewirkten Glaubensblick sind die Riesen so groß und die scheinen so unüberwindlich. Aber der Blick auf den Herrn ist buchstäblich unsere Stärke, weil dadurch der Glaube aufgebaut wird. Ist Gott für mich, wer mag wider mich sein, schreibt Paulus im Römerbrief. Ohne diesen Glaubensblick haben wir nicht die ganze Wahrheit im Auge. Wir schauen vordergründig auf die Riesen, auf den Berg, auf das Problem, auf die Schwierigkeit. Erst wenn wir auf Gott sehen und mit ihm rechnen, bekommen die Riesen ihre reale Größe. Die schrumpfen nämlich. Die schrumpfen. Und das ist gut so. Weil wir wissen, da ist noch ein Gott, der spricht das letzte Wort. Und der ist für mich, der liebt mich. Der hat sogar seinen Sohn geopfert, damit ich erlöst wurde. Muss man sich mal vorstellen. Wir haben uns da so dran gewöhnt, dass uns das gar nicht mehr vom Hocker reißt. Sollte aber. Diese Sicht aus der göttlichen Perspektive hilft uns, die Riesen im Glauben zu überwinden. Aber kommen wir zurück zu diesem Bericht. Davids Gottvertrauen und sein Hinweis, dass Gott ihm in mancher Lebenssituation schon durchgeholfen hat, die auch ganz schön prekär war, das hat Saul dann doch überzeugt. Schließlich gibt er seine Zustimmung. David wird als Kämpfer vom König bestimmt für das Volk. Aber eine Einschränkung gibt's nun doch noch. Dann soll er doch wenigstens die Rüstung anziehen vom Saul. Also so klein muss der David auch nicht gewesen sein, wie wir uns den vorstellen, sonst hätte die Rüstung überhaupt nicht gepasst. Nach den Gesichtspunkten des menschlichen Verstandes war das auch irgendwie logisch. So ganz ungeschützt dahingehen und der hat so einen Mastbaum vom Segelschiff als Speer mit einer richtigen dicken Spitze. Also ein Wurf und ohne Schild. Ich weiß nicht, ob ein Schild das überhaupt ausgehalten hätte. Aber egal, machen wir jetzt keine Überlegung. David war aber den Schutz einer Rüstung nicht gewohnt. Was hatte er denn für einen Schutz? Was hast du denn für einen Schutz? Den Schutz Gottes! Mit dem hat er es immer zu tun gehabt. Und deshalb konnte er in der Rüstung gar nicht gehen. Und er konnte mit der Ausrüstung nicht kämpfen. Jeder von uns, und jetzt sage ich euch was, hat originelle Gaben und Fähigkeiten von Gott bekommen. Deshalb können wir nicht Methoden einfach kopieren von anderen oder formen und dann klappt's. David erkennt sehr schnell, diese Rüstung, die wird mich nur behindern. Sie war für ihn völlig unbrauchbar, hätte ihn total unbeweglich gemacht. Er wäre denn da so eine steife Puppe, die da hingeschlichen wäre, die überhaupt nicht einem Speer ausweichen hätte können. Auch jeder Nachfolger Jesu, jeder Bote Gottes, hat seine ganz eigene, gottgegebene Ausrüstung. Du und ich auch. An Gaben, an Fähigkeiten. Wir können zwar von anderen lernen, von ihrem Vorbild, aber wir sollen sie nicht kopieren. Stattdessen sollen wir herausfinden, was Gott in uns hineingelegt hat und in welcher Weise er uns gebrauchen möchte und auch wie und wie er das kann. So legt er seine Rüstung wieder ab, nimmt seine Schleuder, sucht sich 5 Kiesel im Bach, tut sie in seine Hirtentasche. Das war die ganze Ausrüstung. Sie mag uns allen sehr unzureichend erscheinen, aber David geht mit diesen wenigen Dingen dem hochmütigen Feind entgegen. Der vertraut auf sich, auf seine Waffen. Waren tolle Sachen auch. Aber David sagt, der Kampf ist des Herrn, irr dich nicht. Um dieses Verhalten zu verstehen, müssen wir den Schlüsselvers, das ist der letzte, den ich gelesen habe, 47, nochmal uns zu Gemüte ziehen. Und diese ganze Versammlung soll erkennen, dass der Herr nicht durch Schwert und Speer errettet. Denn des Herrn ist der Kampf. Und er wird euch, nämlich die Philister, in unsere Hand geben. Nicht überlegene Körperkraft oder Schwert oder Speer oder Rüstung bringen den Sieg, sondern der Herr. Der Riese, der auf diese Dinge vertraute, fühlte sich überlegen, verachtete den jungen David geringschätzig. Aber er übersah dabei etwas. Hinter diesem jungen Mann, unscheinbar, mit seiner Hirtenjoppe und ein paar Steinen und ein Stöckchen, stand der lebendige Gott. Hinter dir, hinter mir, steht der lebendige Gott. Hast du das gewusst? Wenn nicht, dann zieh dir das wieder zu Gemüte. Stell dir das wieder vor. Wir können immer wieder uns die Frage stellen, worauf vertraue ich eigentlich, wenn es drauf ankommt? Diese alte Geschichte von dem Seiltänzer habe ich euch ja schon mal erzählt, aber ich erzähle sie heute nochmal. Der balancierte da im Zirkus auf seinem Seil rum. Und dann fragte er, meint ihr, dass ich eine Schubkarre über das Seil schieben kann? Na ja, klar. Alle riefen ja und er tat's. Dann fragte er weiter, meint ihr, dass ich auch einen Menschen in der Schubkarre dann darüber befördern kann? Und alle riefen wieder ja. Und der am lautesten geschrien hatte, zu dem sagte er, nun komm und steig ein. Das ist der theoretische und der praktische Glaube, wisst ihr? Theoretisch können wir uns manches vorstellen, aber dann in der Praxis doch nicht so. Der wollte nicht mehr. Und dann saß da am Rand ein kleiner Junge. Die Ecke habe ich euch auf jeden Fall noch nicht erzählt. Und der sagte, ich steig ein. Und alle staunten, dieser kleine Püchs, der traut sich. Und klappte auch gut und er kam heil rüber. Und irgendein neugieriger Zuschauer hat den Kleinen dann doch nach der Vorstellung gefragt, sag mal, wieso hast du dich so getraut? Fand ich ja großartig. Nur sagte er, warum? Ist doch mein Vater. Der Seiltänzer war sein Vater. Und er hatte Urvertrauen. Der macht das schon. Also, und dieses Urvertrauen zu deinem Papi im Himmel, das möchte ich dir auch so ganz neu ans Herz legen. Es ist doch mein Vater. Der ist bei mir. Vertraust du seinen Zusagen, seinen Verheißungen? Erinner dich doch mal, wie viel und wie oft der treue Gott dich schon durchgebracht hat. Solche Überlegungen machen uns Mut, dem Herrn auch für heute zu vertrauen und für eine neue Situation. Oder setzen wir auf die Basis Goliath. Einfluss, Macht, Beziehung, äußere Vorteile, vielleicht auf unser Geschick, unsere Taktik, unsere Fähigkeiten, die Dinge in den Griff zu bekommen, Verhandlungsgeschick, Diplomatie, was es auch alles gibt. Manche vertrauen auf ihr Geld und ihre Ressourcen, auf die Aktien, die vielleicht gerade irgendwann fallen. Weiß nicht. Hab keine. Sagt nicht, dass ihr keine haben dürft, aber ist immer so eine Sache. Geht rauf und runter. David aber wusste, der Kampf ist des Herrn. Er hat sich nicht auf diese menschlichen Sicherheiten eingelassen. Weiß jemand, wie viele Versicherungen es gibt? Manche sind ja ganz brauchbar, aber manche, die sind nur brauchbar für die Versicherung, weil wenn du dann mal einen Schaden hast, dann gibt es so viel Klauseln. Aber genug davon. Wir sind zwar als Menschen immer auch an der Sache beteiligt, wenn es da irgendwas zu überwinden gibt, aber Gott ist dabei. Und er hat den eigentlichen Sieg schon für uns vollbracht, gegen den listigen Feind, gegen Satan. Und weil der Herr bei uns ist, werden die Pforten der Hölle uns nicht, seine Gemeinde, überwältigen. Weil Gott hinter David stand, ließ er sich von diesen Drohgebärden nicht beeindrucken. Er ging mutig vorwärts. Auch von den Drohgebärden Satans und seinen Machenschaften. Dürfen wir und brauchen wir uns nicht beeindrucken zu lassen. Denn er ist ein Geschöpf und Gott ist Gott. Das ist ein gewaltiger Unterschied. Wer mag wider uns sein, wenn er hinter uns, bei uns und sogar in uns durch seinen Geist ist? Ein letzter Gedanke. Ist aber ein langer Gedanke. Kennt ihr bei mir. Da sind diese 5 Kieselsteine mir aufgefallen. Einer genügt, um den Riesen zu fällen. Wir haben das in der Geschichte gehört. Gott hat seinem Volk Möglichkeiten gegeben, dass wir den Feind überwinden und ihm widerstehen können. Ich nenne heute 5 Kiesel. Es gibt noch mehr, aber weil es nun bei David gerade 5 sind, nehmen wir die 5. Eine Möglichkeit ist das Schwert des Geistes, welches ist das Wort Gottes. Mit Hilfe des Wortes Gottes können wir Satans Lügen sehr schnell entlarven. Wir können die Wahrheit sehr schnell erkennen. Wir können auch erkennen, wo er die Wahrheit verdreht oder uns belügt. Wo Dinge sich fromm anhören, aber nicht fromm sind. Es steht geschrieben. Jesus hat sich mit diesem Wort auch gewehrt, als er versucht wurde. Es steht geschrieben, du sollst Gott, deinen Herrn, nicht versuchen, hat er dem Satan gesagt. Er hätte runterspringen können von der Tempelzinne, warum nicht? Wäre nichts passiert. Außer er wäre nicht unser Erlöser geworden. Und das wäre dann doch ein bisschen schade, ne? Für uns alle. Ein bisschen sehr schade. Also ich bin gerne erlöst. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Eine zweite Möglichkeit, der zweite Kiesel, wenn ihr so wollt, ist das Gebet. Das Gebet verbindet mich mit Gott. Ich kann seinen Herzschlag hören, seine Liebe spüren. Ich höre auch, du musst allerdings Pausen machen beim Beten. Also wenn du pausenlos nur deine Sachen da aufzählst, das ist es nicht. Du musst zuhören. Dann wird Gott antworten. Er wird in deine Gedanken vielleicht hineinsprechen. Er wird dir einen Impuls geben aus dem Wort. Wie auch immer, er wird reagieren. Gebet verbindet mich mit dem lebendigen Gott und zeigt mir, wer er wirklich ist. Eine weitere Möglichkeit, der dritte Kiesel, wenn ihr so wollt, bin gleich durch, ist der Name Jesu, in welchem wir Sieg haben. Ihr Lieben, ich habe das schon oft in ganz heiklen Situationen ausprobiert. Mehrfach. Ich weiß, nach meiner Herzoperation ging es mir sehr dreckig, einige Tage, ja sogar 2 Wochen. Durchfall stoppte nicht. Und dann habe ich in einer Nacht, weil ich so erschöpft war, nicht mehr konnte, gesagt, Jesus, du musst jetzt was tun. Jesus, rette mich von dieser Seuche, habe ich gerufen. Ganz laut. War ja alleine im Zimmer. Keinen gestört. Und am nächsten Morgen war Schluss damit. 14 Tage. Wer den Namen des Herrn anruft, wird errettet. Habe ich wirklich öfter erlebt. Du musst allerdings in einer Beziehung zu diesem Herrn stehen. Ihr wisst um jene Leute, die das mal versuchten, im Namen des Paulus und im Namen Jesu was auszutreiben und dann ihr blaues Wunder erlebten. Wir müssen eine Beziehung haben. Wenn wir in seinem Namen und in seiner Vollmacht handeln und dem Feind widerstehen oder auch ihn einfach nur bitten wollen. Dazu gehört, dass er unser Erlöser ist, dass wir ihn als Herrn persönlich eingeladen haben, dass auch keine unvergebene Sünde zwischen ihm und uns steht, die wir mit uns herumtragen, die wir noch nicht ihm ausgeliefert haben. Die macht uns angreifbar. Und dann kann uns der Feind beschießen. Eine vierte Möglichkeit ist der Lobpreis, der vierte Kiesel, wenn ihr so wollt, wo echte Anbetung und Lobpreis zu Gott aufsteigen, da hält sich der Satan die Ohren zu. Das kann er nicht hören. Er hasst es, wenn Gott gepriesen wird, geehrt und angebetet. Er würde nämlich gerne diese Dinge für sich selber haben und in Anspruch nehmen. Er möchte gelobt werden. Gepriesen. Das zeigt uns auch die Versuchungsgeschichte. Wenn du mich anbetest. Matthäus 4, 8 bis 10. Ihr könnt das ja nochmal zu Hause lesen. Und die letzte, fünfte Möglichkeit, die ich heute ansprechen möchte, ist das Blut Jesu Christi. Wo die Vergebung durch das Blut Jesu Christi in Anspruch genommen wird, da prallen die feurigen Pfeile des Satans ab. Seine Anklagen gehen ins Leere, weil die Schuld bezahlt ist. Wer es nicht glauben will, der lese Römer 8, 33 und 34. So gibt es nun keine Verdammnis mehr für die, die in Christus Jesus sind. Lasst uns fröhlich diese Möglichkeiten verbunden mit Epheser 6, die Waffenrüstung Gottes, könnt ihr noch dazu nehmen. Lasst uns diese Möglichkeiten im Glauben gebrauchen, damit wir gut ausgerüstet überwinden können. Und vergessen wir nicht, ein einziger Kiesel reicht schon aus der Hirtentasche Davids. Er brachte den Sieg. Den Kindern haben wir früher noch so ein schönes Lied beigebracht. Ein kleiner Stein in die Schleuder kam und die Schleuder ging rum und rum. Ein kleiner Stein pfiff durch die Luft und der Riese fiel tot um. So war das. Wenn Gott das für David konnte, getan hat und tun konnte, dann kann er das auch für dich tun. Glaubst du das? Die Antwort musst du in deinem Herzen oder laut geben. Ich bin fertig. Und sage Amen.